Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Neue EU-Regeln sollen das Online-Banking in Deutschland sicherer machen. In den nächsten 3 Monaten, bis spätestens zum 14. September, verschwinden deshalb die Papierlisten mit den Transaktionsnummern oder TANs. Welche Verfahren Sie stattdessen verwenden können, wie sicher die sind und was sich sonst so noch beim Online-Banking ändert, das klären wir gleich. Unser Thema heute beim Marktplatz: sicheres Online-Banking und das Ende der Papier-TAN-Listen. Unglaublich aber wahr, fast 40 Jahre lang gibt es in Deutschland inzwischen schon die Möglichkeit, seine Bankgeschäfte auch online zu erledigen. Angefangen hatte das alles in den frühen 80er Jahren, damals noch mit Klötzchengrafik und langsamen Telefonverbindungen im sogenannten BTX oder Bildschirmtextsystem der Deutschen Bundespost. Tja, und fast 40 Jahre lang wird für das Online-Banking in Deutschland dabei auch ein zusätzliches Sicherheitsverfahren eingesetzt. Neben dem persönlichen Passwort oder der PIN muss seither bei fast jeder Überweisung eine sogenannte Transaktionsnummer oder TAN eingegeben werden. Dafür bekamen dann die Kunden mit einem separaten Brief von der Bank eine gedruckte Liste mit Dutzenden dieser Transaktionsnummern. Jede dieser TAN war dann immer nur einmal gültig, nur für eine einzige Überweisung. Danach war sie wertlos. Fast 40 Jahre lang machte diese gedruckte Papierliste seither das Online-Banking sicherer. Denn selbst wenn Kriminelle es schaffen sollten, beispielsweise durch Abhören meiner Online-Verbindung mein Passwort auszuspähen, ja, dann konnten sie ja bestenfalls meine elektronischen Kontoauszüge anschauen. Denn für Überweisung brauchte es ja immer noch eine TAN. Doch die Papier-TAN-Liste, sie hat nach fast 40 Jahren jetzt ausgedient. Denn Kriminelle haben längst Wege gefunden, das Sicherheitsverfahren auszutricksen. Die neuen EU-Regeln in der neuen Zahlungsdienstrichtlinie PSD2, die schreiben bessere Sicherheitsverfahren vor. Wie die aussehen und funktionieren, das erklärt mein Kollege Jan Rehm.
Name des Empfängers, Bank, Betrag, ja, Überweisung sofort. Noch schnell ein Verwendungszweck. So, jetzt noch die TAN. Nur, woher kommt jetzt eigentlich die Transaktionsnummer oder kürzer TAN? Die auf Papier gedruckten Listen werden zunehmend von Verfahren mit technischen Helfern abgelöst. Zum Beispiel die
SMS-TAN.
Manchmal auch Mobile-TAN oder M-TAN genannt. Dabei verschickt die Bank eine nur wenige Minuten gültige Transaktionsnummer zusammen mit den groben Rahmendaten der Überweisung wie Betrag und Empfänger per SMS an das Handy des Kunden. Das Verfahren gilt als wesentlich sicherer als die papierbasierte TAN, wurde allerdings von Kriminellen auch schon missbraucht. Wobei der Aufwand dafür ziemlich hoch ist. Als sicherer gelten
TAN-Generatoren.
Die Verfahren sind unter Namen wie Smart-TAN, Chip-TAN oder E-TAN bekannt und haben eins gemeinsam. Die Kunden benötigen ein Zusatzgerät. Mal mit Ziffernfeld für die Eingabe eines zusätzlichen Geheimschlüssels, mal ohne. Bei den meisten Geräten schiebt der Kunde seine Bankkarte in das Kästchen und bekommt dann eine TAN auf dem Display angezeigt. Die frisch erzeugte TAN tippt der Kunde im Online-Banking ein und bestätigt so die Transaktion. Ebenfalls ein Zusatzgerät braucht auch die
Fototan.
Dabei bekommt der Bankkunde im Online-Banking ein Mosaik angezeigt, das aus vielen, vielen bunten Punkten besteht. Dieses Bild liest er mit einem speziellen Lesegerät ein oder mit einer entsprechenden App auf seinem Smartphone. In den vielen bunten Punkten sind die Transaktionsdaten verschlüsselt. Die werden dem Nutzer angezeigt und dazu eine TAN. Stimmen die Daten, bestätigt der Kunde mit der TAN die Transaktion. Spätestens ab September 2019 kommen neue Verfahren hinzu, denn ab dann gilt in Deutschland die
PSD2.
Das steht übersetzt für die zweite Zahlungsdienste-Richtlinie und beinhaltet auch Vorgaben, wie Transaktionen und die Anmeldung beim Online-Banking abgesichert sein müssen. Andreas Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, erklärt, es müssten mehr sogenannte Absicherungsfaktoren genutzt werden. Nur der Login mit Nutzererkennung und Passwort reicht künftig nicht mehr.
Es muss ein zweiter Faktor dazukommen. Das kann in Zukunft, glaube ich, sehr stark das Biometrieverfahren, also der Fingerabdruck, der Daumenabdruck sein.
Für das Online-Banking im Browser wird dabei zusätzlich das Smartphone des Kunden genutzt. Der meldet sich per Fingerabdruck oder mit einem Lächeln für die Gesichtserkennung in der Bank-App an. Dort werden ihm die Transaktionsdaten gezeigt und nach Eingabe eines weiteren Kennworts wird die Transaktion direkt bestätigt. Welches Verfahren künftig von welcher Bank genutzt wird, entscheiden die Banken selbst. Andreas Krautscheid vom Bankenverband:
Es wird in den nächsten Wochen und Monaten von jeder Bank für ihre Kunden Informationen geben, welches Verfahren die Bank zur Verfügung stellt Und alle, die jetzt schon Online-Banking machen, die werden das sehen, die werden dann entsprechende Hinweise in ihrem Account auch bekommen von ihrer Bank.
Wer heute schon online seine Bankgeschäfte erledigt, wird sich nur ein wenig umgewöhnen müssen. Angst davor zu haben, ohne Smartphone das Online-Banking nicht mehr nutzen zu können, muss auch niemand. Denn die meisten Banken bieten mehrere TAN-Verfahren an.
Jan Rehm war das über Alternativen zur Papier-TAN und die neuen EU-Regeln für das Online-Banking. Unser Thema heute beim Marktplatz: sicheres Online-Banking und das Ende der Papier-TAN-Listen. Ja, wie sicher diese neuen TAN-Verfahren wirklich sind und was man sonst noch so rund um das Online-Banking wissen sollte, das klären wir im Laufe dieser Sendung. Hier bei mir in unserem Kölner Studio begrüße ich dazu als Experten Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, dort Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz. Hallo und herzlich willkommen, Frau Gerhards.
Guten Morgen.
Außerdem bei mir im Studio Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest und dort Expertin, ich sag mal, für alle Themen rund um Bank- und Geldanlagen. Frau Pallasch, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Und aus Hannover ist uns zugeschaltet Markus Monz vom Computer- und Technikmagazin CT. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Monz. Ich hoffe, Sie können uns gut hören.
Absolut. Guten Morgen aus Hannover.
Und beim Marktplatz freuen wir uns natürlich auch immer auf Ihre Fragen und Anregungen rund ums Thema Online-Banking. Welche TAN-Verfahren nutzen Sie und wie kommen Sie damit zurecht? Welche Schwierigkeiten gibt es im Alltag? Haben Sie vielleicht selbst auch schon mal Erfahrungen mit Online-Betrug beim Online-Banking gemacht? Und wie hat Ihre Bank dann reagiert? Oder lassen Sie von elektronischen Bankgeschäften vielleicht doch lieber ganz die Finger, weil Ihnen das alles zu kompliziert ist oder vielleicht auch zu unsicher vorkommt? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Fragen und Gedanken rund um die Sicherheit beim Online-Banking. Frau Gerhards, als Verbraucherschützerin, da haben Sie vermutlich besonders häufig mit Leuten zu tun, bei denen irgendwas beim Online-Banking vielleicht doch eher schiefgelaufen ist. Schreckt sowas dann ab und Sie nutzen am Ende vielleicht gar kein Online-Banking selbst?
Ich persönlich nutze natürlich Online-Banking und man muss sagen, in der Vergangenheit hat es dann natürlich ja, rund um das Thema EC-Kartennutzung, zum Beispiel Kartenmissbrauch, da hat es dann teilweise Rechtsprechung gegeben, welche Sorgfaltspflichten müssen Verbraucher irgendwie berücksichtigen, die dann doch stark zur Verunsicherung irgendwie geführt haben, obwohl man heute Online-Banking für Verbraucher sicher gestalten kann.
Und Sie würden auch sagen, als Verbraucher selber haben Sie auch kein schlechtes Bauchgefühl, wenn Sie da irgendwie am Computer sitzen und irgendwelche Überweisungen machen?
Ich muss mir natürlich bewusst sein, dass dieses Thema IT-Sicherheit ein Thema ist, das kann ich nicht einmal abarbeiten und dann ist es erledigt. Es ist ein Thema, mit dem ich mich dauerhaft beschäftigen muss und das stellt Herausforderungen für Verbraucher dar. Insofern ist die PSD2-Richtlinie, die dann vieles von dem, worüber heute Verbraucher nachdenken müssen, den Banken aufbürdet, für Verbraucher ein ganz großer und wichtiger Schritt.
Ja, auf die Richtlinie kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Benutzen Sie denn noch Papier-TAN-Listen oder ist bei Ihnen schon auf ein neues Verfahren umgestellt worden?
Bei mir ist längst auf ein neues Verfahren umgestellt worden. Ich bin da auch von meiner Bank darauf hingewiesen worden, genau so, wie man sich das als Verbraucher eigentlich so wünscht.
Welches Verfahren nutzen Sie jetzt?
Foto-TAN-Verfahren über die Smartphone-App.
Okay, also Sie fotografieren was ab und dann bekommen Sie eine TAN angezeigt.
Genau.
So, Herr Monz, Sie sind Banking-Experte beim Technikmagazin CT. Ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass Sie persönlich auch Online-Banking benutzen oder sind Sie gar im Privatleben doch komplett analog?
Nein, ich benutze privat auch Online-Banking und ich habe da ehrlich gesagt auch keine Bedenken und würde mich der Vorrednerin da komplett anschließen. Wichtig ist aus Sicht des Nutzers immer, dass er darauf achtet, dass seine Systeme möglichst gut geschützt sind. Mhm. Das geht auch, also das kann man auch als Laie.
Okay, wie wir das machen, da kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Stefanie Pallasch, die dritte hier im Runde, Sie sind von der Stiftung Warentest. Ich habe es schon gesagt, dort Expertin für Banken und Geld. Wie halten Sie es denn mit dem Online-Banking? Ist das was, wo Sie dann sehr bewusst rangehen und vielleicht auch wirklich nur die allersichersten Verfahren benutzen beim Online-Banking?
Ich gehe da auf jeden Fall auch mit einer gewissen Neugier ran. Das heißt, zum einen achte ich natürlich darauf, die gängigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, über die wir auch immer laufend berichten, wenn es was gibt. Es ist aber natürlich so, dass ich auch von Berufswegen verschiedene Banking-Verfahren oder Online-Verfahren ausprobiere bei einigen Banken, um selber auch praktisch berichten zu können, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und man muss sagen, die neuen Verfahren, die von den Banken eben eingeführt werden, die sind wirklich im Moment sehr gut handhabbar. Und was wir gehört haben, ist es auch für Kunden, die eben ein bisschen online affin sind, unproblematisch umzusteigen. Was immer ein bisschen problematisch ist oder wovon wir abraten, wenn jemand insgesamt mit dem Internet wenig oder gar keine Erfahrung hat, dann ist grundsätzlich Bankgeschäfte das falsche Objekt, um sich am Internet auszuprobieren, um zu üben. Man sollte also wenigstens erstmal ein bisschen gucken, wie funktioniert es mit dem Internet, welche Einstellungen habe ich, wo muss ich aufpassen, wenn ich zustimme. Und wenn man da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, kann man sich auch an die Bankgeschäfte ranwagen.
Ja, auf der anderen Seite werden natürlich inzwischen auch, ich sag mal, die Kunden fast schon zum Online-Banking gedrängt, weil analoge Kontoführung, wo man dann noch so Überweisungsscheine ausfüllt, die wird ja immer teurer, wenn ich das richtig sehe, Frau Palasch. Ist das was, wo man sich als Verbraucher eigentlich noch sinnvoll wehren kann gegen dieses Online-Banking?
Sinnvoll wehren wird zunehmend schwieriger, da haben Sie recht. Also die Banken verlagern natürlich die Arbeit auch auf den Kunden. Wenn der Kunde selber seine Überweisungsdaten eingibt, hat kein Bankmitarbeiter damit mehr irgendwelche Arbeit und dann kann man das alles auch kostengünstiger gestalten. Die analogen Überweisungen auf dem Überweisungsträger werden wirklich immer teurer. Das heißt, wir sind schon teilweise bei bis zu 3 Euro pro Überweisung und das ist eigentlich ein Betrag, der oft in keinem Verhältnis zur überweisenden Summe steht. Das heißt, über kurz oder lang werden die Verbraucher wahrscheinlich alle sich mit dem Online-Banking auseinandersetzen. Es gibt bei vielen Filialbanken allerdings noch die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht sofort umsteigen möchte, dass sogenannte Selbstbedienungsterminals in den Schalterräumen stehen, wo man das dann eintippen kann. Man übt zum einen das Eintippen, hat aber wenig Risiko, weil diese Selbstbedienungsterminals natürlich nicht mit dem Internet verbunden sind.
Frau Gerz, wie sehen Sie das als Verbraucherschützerin, dass halt immer stärker der Druck auch ist, dass man als Verbraucher dieses Online-Banking nutzt? Macht Ihnen das Bauchschmerzen?
Zumindest dann, wenn auch nicht an die Menschen gedacht wird, die das eben nicht nutzen wollen oder auch nicht nutzen können. Das Thema Barrierefreiheit spielt da ja auch zum Beispiel eine Rolle. Insofern würden wir uns natürlich für Verbraucher wünschen, dass es auch immer andere Möglichkeiten gibt als das Online-Banking und dass die nicht mit so gravierenden Kosten belastet sind. Ansonsten ist natürlich Online-Banking für Verbraucher auch ein großer Vorteil, wenn die Haftungsfragen auch entsprechend stimmen.
Auf die Haftungsfragen kommen wir gleich nochmal. Was sich jetzt ja geändert hat, ist eben diese Einführung dieser europäischen Richtlinie, diese PSD2, eine Abkürzung, die uns Verbrauchern vermutlich in den nächsten Monaten noch häufiger begegnen wird. Die hat nicht nur das Online-Banking geregelt, es gab auch neue Regeln für den Einsatz von Kreditkarten. Da ist einiges vereinheitlicht worden, günstiger geworden. Aber lassen Sie uns auf das Online-Banking schauen. Da ist dann das Stichwort, was ich da gelesen habe, starke Kundenauthentifizierung. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Das meint einfach, dass die Identität desjenigen, der so einen Bezahlvorgang autorisiert, besonders sicher nachgewiesen wird, indem immer 2 Faktoren miteinander kombiniert vorgelegt werden müssen. Und das sind Faktoren aus dem Bereich Wissen, also ich kenne ein Passwort oder eine PIN, aus dem Bereich Besitz, ich habe eine EC-Karte oder Ähnliches. Und es kann auch der Faktor Inhärenz, also etwas, was ich bin, zum Beispiel ein biometrischer Fingerabdruck, kombiniert werden. Und 2 solche Faktoren müssen eben für so einen Identitätsnachweis und eine Authentifizierung desjenigen, der einen Zahlungsvorgang auslöst, vorgelegt werden.
Und das brauche ich aber jetzt zukünftig auch schon, wenn ich mich beim Online-Banking nur anmelde. Da hat ja bisher die PIN gereicht. Heißt das, das Online-Banking wird zukünftig komplizierter für Verbraucher?
Mit Sicherheit wird es erstmal eine kleine Umgewöhnung sein, weil es anders läuft als bisher. Aber ansonsten, ist es, glaube ich, bewältigbar. Und vieles von dem kennen wir ja bereits. Also das Simpelste, ich gehe mit der Karte zum Geldautomaten und habe die Karte, Besitz und muss dann meine PIN eingeben, Wissen, das kennen wir alle. Seit Jahren und Jahrzehnten. Und das Ganze wird jetzt einfach entsprechend online abgebildet, so dass ich nicht mehr in irgendeinem Shop auch nur einkaufen kann, in dem nur meine Kreditkartendaten mit dieser Prüfziffer eingegeben werden, was eben extrem unsicher ist. Insofern, kleine Umstellung gibt's. Ich vertraue auch darauf, dass die Banken die Verbraucher da an die Hand nehmen. Und dann sollte das eigentlich reibungslos funktionieren.
Frau Palasch, ich habe es schon gesagt, die Banken sollen bis zum, ich glaube 14. September war es, ihre Systeme umstellen und diese Richtlinie umsetzen. Was ist denn Ihr Eindruck? Sind die Banken da alle im Zeitplan und das läuft alles super rund? Oder?
Ich kriege auf jeden Fall mit, dass die Banken mit Hochdruck an der ganzen Angelegenheit arbeiten. Die Kunden bekommen das auch schon mit. Die ersten Briefe wurden verschickt. Das heißt, den Kunden wurde gesagt, wann ihr altes TAN-Listenverfahren abgeschafft wird und welche Verfahren alternativ angeboten werden. Die letzten Banken, die das noch nicht gemacht haben, da rechnen wir nochmal mit einer Briefwelle im Juli rum, also rund 2 Monate, bevor die neuen Verfahren an den Markt gehen, beziehungsweise die alten Verfahren abgeschaltet werden. Was noch ein bisschen noch nicht ganz feststeht, ist einmal das Login-Verfahren auf das Girokonto, das hatten Sie gerade schon angesprochen. Wenn man bei seiner Hausbank eben nicht nur das Girokonto hat, sondern eben vielleicht auch ein Wertpapierdepot oder ein Tagesgeldkonto, dann ist der Kunde es ja bisher gewöhnt, wenn er sich anmeldet, dass er dann als erstes vielleicht eine Kontoübersicht für alle 3 Kontenarten bekommt und dass er uneingeschränkt sich Umsätze angucken kann. Künftig wird es so sein, dass das dann nur noch möglich ist, wenn er bereits beim Login diese starke Kundenauthentifizierung vorgenommen hat. Das heißt, sich mit einem, ja, mit 2 Wegen eingewählt hat. Es wird die Möglichkeit geben, dass das nur alle 90 Tage einmal geschehen muss. Dann sieht der Kunde aber nicht wie gewohnt alle seine Kontodaten und Wertpapierdaten auf einen Blick, sondern er sieht dann nur sein Girokonto und mit den Umsätzen der letzten 90 Tage. Das wird auch nochmal eine kleine Umstellung sein.
Ja, wie das konkret für die Kunden aussieht, darauf wollen wir dann nach den Nachrichten noch weiter eingehen. Unser Thema heute beim Marktplatz, sicheres Online-Banking und das Ende der Papiertan-Listen. Und wir freuen uns natürlich auch weiter auf Ihre Anrufe zum Thema. Bei mir im Studio sind weiterhin Julia Gerhardt von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Stefanie Palasch von der Stiftung Warentest und zugeschaltet aus Hannover ist uns Markus Mons vom Computermagazin CT. Herr Mons, vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, dass zukünftig schon die Anmeldung beim Online-Banking künftig quasi doppelt abgesichert sein soll. Nicht nur wie bisher mit dem Passwort oder der PIN. Wie wird das denn ganz konkret aussehen? Ich meine, da ist die Rede beispielsweise von biometrischen Merkmalen. Muss ich da irgendwo meinen Fingerabdruck jetzt hinterlassen? Wie funktioniert das?
Zunächst mal zur Praxis. Wir kennen im Augenblick noch keine konkreten Lösungen. Wir wissen noch nicht ganz genau, was die Banken vorhaben.
Dabei soll es in 3 Monaten losgehen. Das ist ja gar nicht mehr so lange Zeit, ne?
Ich gehe auch davon aus, dass die Banken was haben werden. Man muss immer 2 Sachen unterscheiden. Das eine ist, was man im Fachchinesisch Compliance nennt, also dass quasi die Regeln eingehalten werden. Das kann auch ein bisschen umständlicher sein. Und das andere nennt man im Fachchinesisch immer gerne Convenience, das ist die Bequemlichkeit, wie einfach das Ganze geht. Und da gibt es verschiedene Szenarien, die denkbar sind. Eine ist eben zum Beispiel, dass man als zweiten Faktor quasi sein Smartphone hat und dann einfach mit einem Fingerabdruck bestätigt, zusätzlich zur PIN. Andere Sachen wären zum Beispiel, man hat das Smartphone und die meisten Karten, die mittlerweile ausgegeben werden, die meisten Girokarten, die haben ja einen NFC-Chip.
Und also wenn das sind diese Funkchips?
Genau, das sind diese Funkchips. Und wenn die Karte diese Funkchips, wenn das Smartphone diese Funkchips lesen kann, wären auch da Verfahren denkbar. Wir wissen nicht genau, wofür sich die Banken entscheiden werden. Und ich würde auch davon ausgehen, dass die Lösungen, die am 14. September dann angeboten werden, weiter verfeinert werden.
Dann ist die Frage, bringt dann dieses zusätzliche Sicherheitsmerkmal, was da verwendet wird, schon beim Einloggen, denn tatsächlich wirklich mehr Sicherheit? Was sagen Sie denn da als Technikexperte?
Also wir sagen grundsätzlich, eine 2-Faktor-Authentifizierung ist immer besser, immer. Also grundsätzlich. weil ein Angreifer immer zwei Sachen von Ihnen in irgendeiner Weise entweder wissen oder haben muss. Und das können die meisten Angreifer eben nicht bewerkstelligen.
Wie unsicher war denn das bisherige Papiertannenverfahren? Ich habe gesagt, es gab schon Mittel und Wege, das auszuforschen, zu umgehen. Was muss ich mir da vorstellen? Wie hat das bisher funktioniert? Ich meine, wir müssen da jetzt nicht zu sehr ausholen, aber dass man mal eine Vorstellung hat, wie einfach das ist.
Also wenn die Papiertann abgerufen wird, ist sie einige Minuten lang gültig, weil man natürlich davon ausgeht, dass der Nutzer sie nicht innerhalb von 10 Sekunden eingibt.
Also wenn jetzt angezeigt wird, geben Sie TAN Nummer 23 ein.
Genau. Und dann gibt es die Möglichkeit, das eine Szenario ist, ihr System, das Sie verwenden, Ihr Computersystem, ist infiziert, ohne dass Sie es gemerkt haben, durch einen Schädling, also durch ein Schadprogramm.
Das ist also ein Virus oder Trojaner auf meinem Rechner.
Genau.
Und dann.
Genau, und dieses Schadprogramm sorgt dann dafür, dass Ihre Internetverbindung gewissermaßen, ohne dass Sie es merken, umgeleitet wird und die Angreifer quasi die TAN mit abfischen können und dann quasi eine Überweisung auslösen, die nicht dorthin gehen, wo sie selber denken, dass sie hingeht, sondern die dann auf das Konto des Betrügers geht. Und da ist das Papier-TAN-Verfahren tatsächlich relativ anfällig für. Die andere Möglichkeit, die offensichtlich in der Vergangenheit auch geklappt hat, war, dass Angreifer einfach sie auf eine, also setzt auch wieder einen infizierten PC voraus, aber der Angreifer leitet sie auf eine Seite um und verlangt einfach möglichst viele TANs von ihnen und sagt ihnen dann nach jeder Eingabe, ungültig bitte nächste. Das wäre auch noch ein denkbares Szenario. Und dann geben sie auf einmal 30 TANs raus und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Angreifer eine funktionierende TAN hat.
Aber lassen sich nicht auch diese neuen Verfahren, Chip-TAN oder SMS-TAN oder andere Verfahren auch aushebeln? Wir müssen da jetzt nicht auf jedes einzelne und auf die Sicherheitslücken eingehen, aber sind die, ich sag mal, unverwundbar in dieser Hinsicht?
Also unverwundbar ist kein Verfahren, das muss man sich immer grundsätzlich klar machen. Ist genauso, wie wenn Sie in ein Auto steigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen Unfall haben, ist sehr gering, aber sie ist da. Bei der SMS-TAN beispielsweise sehen wir zwei Probleme. Das eine ist, an der SMS wird nicht verschlüsselt übertragen. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beispielsweise hält die oder rät mittlerweile auch dazu, die SMS-TAN auf Dauer abzuschaffen. Und eine SMS-TAN lässt sich auch relativ einfach abfangen, wenn Ihr Smartphone durch ein Virus oder durch einen Trojaner infiziert ist.
Okay. Welches Verfahren würden Sie denn, ich sag mal, momentan guten Gewissens, ich sag mal, Ihrer Mutter, Ihren Freunden empfehlen, dass Sie das nutzen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben von diesen ganzen TAN-Verfahren?
Also ich habe selber, dadurch, dass ich gerade tatsächlich mein Konto gewechselt habe, zwei Verfahren, die mir spontan einfallen. Das eine ist das Chip-TAN-Verfahren, wo Sie ein Lesegerät bekommen. In dieses Lesegerät müssen Sie dann die Karte noch einschieben. Das heißt,
also meine Girokarte oder so?
Genau, Ihre Girokarte, die brauchen Sie dafür, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und nur dann kriegen Sie über einen, meistens ist das so ein flackernder Code, der dann auf dem Bildschirm erscheint. Das Lesegerät wandelt das Ganze dann um in eine TAN. Das ist meines Erachtens ein recht sicheres Verfahren oder sehr sicheres Verfahren. Und genauso gibt es die Möglichkeit, es wird quasi ein Farbcode auf dem Bildschirm erzeugt und den können Sie dann entweder mit dem Smartphone oder auch mit einem Lesegerät einscannen und bekommen dann eine TAN. Auch dieses Verfahren halten wir für sehr sicher.
Obwohl das Smartphone ja natürlich auch theoretisch gehackt werden könnte.
Das Smartphone kann gehackt werden, klar. Sie haben, gilt übrigens genauso, also es gilt für den PC wie für das Smartphone. Eine der Aufgaben bzw. auch Sorgfaltspflichten des Verbrauchers ist es, dass er die Systeme, die er verwendet, tatsächlich selber auch ein Stück weit sicher hält. Das heißt, die Windows-Version oder das Android, was er auf seinem Smartphone hat, die sollten auf dem neuesten Stand sein, also nicht nur nach Möglichkeit, sondern sollten immer auf dem neuesten Stand sein. Und bei Android-Smartphones gilt dann meinetwegen noch, dass sie das nicht geroutet haben, also nicht quasi einen tieferen Zugriff in die Dateistruktur erlauben,
Also Routen, das ist jetzt auch schon wieder etwas technisch. Also wenn man komplett die Kontrolle nimmt und so ein paar Sicherheitsmaßnahmen auf dem Handy, ich sag mal, aushebelt, um zusätzliche Programmfunktionen da zu nutzen, das sollte man nicht machen, wenn man Online-Banking auf dem Telefon macht. Verstehe ich richtig, ne?
Genau, das sollte man nicht machen. Und die meiste Software der Banken funktioniert dann aber auf gerouteten Handys auch nicht. Es gibt Wege, das zu umgehen, aber das ist dann wirklich schon sehr speziell und die Banken sind dann aber in dem Moment auch aus der Haftung raus. Das muss man sich auch mal klar machen.
Ja.
Und genauso beim PC ist es natürlich wichtig, dass sie einen Virenscanner haben, der von Microsoft, der bei Windows mitgeliefert wird, ist unseres Erachtens mittlerweile für die meisten Fälle gut.
Mhm.
Aber auch da gilt eben immer auf dem neuesten Stand halten.
Also ich muss nicht unbedingt jetzt in ein zusätzliches Sicherheitspaket investieren, aber ich soll meinen Rechner in jedem Fall aktuell halten, genau. und das Virenprogramm nicht irgendwie deaktivieren, auf keinen Fall.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Gut, aber Sie haben jetzt gerade den Punkt Haftung angesprochen. Ich würde den Ball jetzt mal gerne noch an Frau Gerhards weitergeben. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt doch irgendwie mein Online-Banking gehackt wird? Inwiefern hafte ich denn da tatsächlich als Kunde für, ja, wenn jetzt Geld von meinem Konto abgeräumt wird? Das ist ja die große Sorge, die viele Verbraucher haben.
Und da bringt die PSD2 für Verbraucher wirklich eine große weitergehende Verbesserung. Denn wenn ich meinen Sorgfaltspflichten genügt habe, wir haben eben kurz darüber gesprochen, wie die aussehen, dann haftet der Verbraucher bis maximal 50 Euro.
Das
war's.
Das
ist wirklich
Summe.
Überschaubar. Genau. Früher waren es 150, weiter abgesenkt auf 50 Euro. Und es gibt sogar Banken, die ihren Kunden das Versprechen abgeben, überhaupt sie nicht in Anspruch zu nehmen, wenn sie ihren Sorgfaltspflichten genügt haben.
Wie war das denn in der Vergangenheit? War das tatsächlich so, dass die Banken dass die Kunden überwiegend auf dem Verlusten sitzen geblieben sind oder dass sie eher Rennereien hatten? Mein Eindruck war, dass die Banken in vielen Fällen doch sehr kulant waren, erstaunlich kulant, ehrlich gesagt.
Das ist auch meine Wahrnehmung oder unsere Wahrnehmung in den Verbraucherzentralen. Jetzt ist es halt nochmal ganz klar gesetzlich geregelt und damit nicht mehr nur eine Kulanzfrage, sondern eine ganz klar vorgeschriebene gesetzliche Haftungsregelung.
Woran liegt das, dass die Banken da im Zweifelsfall eben auch so kulant sind? Gehen die da einfach auch bewusst Risiken ein bei diesem Online-Banking? Weil wir haben jetzt ja gerade gehört, SMS-TAN-Verfahren ist eigentlich unsicher, der Papier-TAN-Verfahren ist unsicher. Trotzdem setzen Banken das ja bis heute ein. Einiges wird jetzt aufhören, aber sind da Banken bewusst Risiken eingegangen, Ihrer Meinung nach?
Das fällt mir schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass Banken aber sehr gut verstanden haben, dass auf Dauer das System Online-Banking nur funktioniert, wenn Verbraucher dem System vertrauen.
Mhm.
Und Vertrauen, klar, ich muss bestimmte Sorgfaltspflichten einhalten, einerseits. Andererseits in diese ganzen komplexen technischen Vorgänge kann ein Verbraucher keinen Einblick nehmen. Er kann sie teilweise auch nicht selber gestalten. Das machen eben die Banken. Und dann müssen sie dafür eben auch die Haftung übernehmen. Sie gestalten die Verfahren. Und wenn dann daraufhin irgendwas nicht klappt, dann sind sie auch dafür in der Haftung. Und so haben das die Banken auch häufig schon umgesetzt und jetzt ist es eben nochmal gesetzlich so geregelt.
Frau Pallasch, Sie wollten da was ergänzen, glaube ich.
Ja, und zwar ist es tatsächlich so, dass die Banken ja, ich hatte das vorhin schon kurz angedeutet, davon profitieren, wenn die Kunden ihre ganzen Handhabungen selber machen. Und es ist so, dass einige Banken tatsächlich jetzt mittlerweile so weit gehen, dass sie nicht nur dann die Haftung übernehmen, wenn der Kunde seine Sorgfaltspflichten eingehalten hat, sondern es gibt eben die ersten Banken, die tatsächlich auch schon, wenn der Kunde sich grob fahrlässig verhalten hat, also die Sorgfaltspflichten nicht eingehalten haben, trotzdem in die Haftung gehen.
Also nicht, wenn er mutwillig jetzt, ich sag mal, jemand genau. Geld überwiesen hat, aber,
nein,
wenn,
aber
auch wenn er ein paar dumme Fehler gemacht hat.
Genau, und zwar dieses mutwillig wird dadurch dann umgangen, dass die Banken für die Haftung verlangen, dass der Kunde Strafanzeige bei der Polizei stellt. Also es muss tatsächlich ein Missbrauch passiert sein. Also nicht, wenn er natürlich selber das Geld überweist, aber wenn ein Missbrauch passiert und er hat einen Fehler gemacht und er stellt Strafanzeige bei der Polizei, dann übernehmen die Banken die Haftung. Das zeigt eben tatsächlich, wie wichtig den Banken der Faktor Online-Banking wirklich ist.
Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Wickbold, wenn ich das richtig gelesen habe. Frau Wickbold, was ist Ihre Frage oder Anmerkung zum Thema?
Ja, hallo, hier ist Wickbold aus Überlingen. Ich habe einfach eine Anmerkung. Ich bin hochgradig sehbehindert. Das schriftliche Überweisen ist bei meiner Bank inzwischen sehr teuer, 2,50 Euro pro Überweisung. Und da ich privat versichert bin, habe ich öfter mal Überweisungen. Und jetzt muss mein Mann per TAN-Gerät die Überweisung machen, weil das TAN-Gerät so schlechten Kontrast hat. Die schaffen das nicht, das LED so zu gestalten, dass man auch mit einer Sehbehinderung an dem TAN-Verfahren teilnehmen kann. Weil wenn der Winkel bei diesem Flackerbild gehalten werden muss, habe ich keine Chance mehr, die TAN zu lesen, weil der Kontrast verschwimmt. Mhm. Und ich finde es einfach unmöglich, dass die Banken solche Kleinigkeiten nicht hinkriegen.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den auch, wenn ich das richtig verstanden habe, andere Hörer auch schon angemerkt haben. Stichwort Barrierefreiheit. Vielen Dank für Ihre Anmerkung. Was gibt es da eventuell für Möglichkeiten in Sachen Barrierefreiheit, dass man eben auch mit Sehbehinderungen das Online-Banking sinnvoll benutzen kann? Frau Pallasch, können Sie da eventuell was beitragen?
Es ist schwierig natürlich, weil ich jetzt natürlich den Grad der Behinderung nicht kenne und nicht genau sehe, wo die Probleme sind. Als eine kleine Alternative wäre das Telefonbanking. Das könnte man vielleicht in dem Bereich noch machen. Das bieten tatsächlich viele Banken noch an, dass man
aber
die Überweisung telefonisch
macht. Aber das ist häufig nicht kostenlos, ne?
Es ist häufig nicht kostenlos. Es ist aber so, dass die Banken tatsächlich an diesem Flickr-Code, wie das genannt wird, der ja dann übertragen werden muss, arbeiten. Das eine ist ja, dass dann schon eine Fototan kam, also das war nicht mehr Streifen, der Flickr-Code, das war das Erste, was eingelesen werden musste. Dann kam die Fototan mit den Punkten und jetzt gibt es auch diesen QR-Code, den kennt man von anderen Waren. Ich habe keine Ahnung, ob es in diesem konkreten Fall was hilft, aber es werden von den Banken immer mehr Optionen angeboten und in der Hoffnung, dass dann auch die Kunden vielleicht, die mit einer Sehbehinderung leben müssen, die Möglichkeit haben, Online-Banking zu machen.
Herr Mons, was ist Ihr Eindruck? Ist das Thema Barrierefreiheit bei diesem ganzen Online-Banking-Thema so ein bisschen hinten übergefallen?
Also ich hatte tatsächlich vor einigen Wochen Kontakt zu einem Leser, dessen Lebensgefährtin von einem ähnlichen Problem stand. Und es zeigte sich in dem Fall, dass es tatsächlich schwierig ist, weil die Banken da offensichtlich, oder zumindest die Bank, um die es in diesem Fall konkret ging, offensichtlich selber gar keine Lösung richtig hatte. Und es gibt zum Beispiel spezielle Lesegeräte, die sind aber für die Banken relativ teuer. Und dann ist immer die Frage, reichen die das an den Kunden weiter oder lassen sie es ganz, weil es für sie halt mehr Aufwand ist. Ich denke, da kann man einiges machen. Also da sind technische Lösungen absolut denkbar.
Mhm. Das wäre natürlich eben aus Gründen der Teilhabe auch durchaus wünschenswert. Ja, wenn ich das richtig sehe, haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Pohl. Herr Pohl, können Sie mich gut hören?
Ich höre Sie, ja.
Ja, was ist Ihre Frage?
Ja, meine Frage betrifft die Kreditkartennutzung. Da gibt es ja auch, wie Sie schon erwähnt haben, eine Umstellung im September, dass dort die Sicherheit erhöht wird. Und zwar ist dort der sogenannte SID-Check, den man über Smartphone installieren muss, notwendig. Nun fühle ich mich ein bisschen abgehangen. Ich weiß nicht, ob Sie da dieses Problem schon auch erkannt haben, gehört haben. Und zwar, wenn man kein Smartphone hat, kann man das nicht installieren. Das betrifft mich und auch einige Freunde dazu. Ich habe dort, das heißt, ab September kann ich die Kreditkarte nicht mehr über Internet einsetzen.
Okay.
Und ja, das ist das Problem. Ich habe schon an der Zentralstelle für die Pluscard-Service Handels in Saarbrücken angerufen. Dort hat man auch, war man ratlos, hat das aber auch schon mal gehört von anderen Leuten, die sich beschwert haben, konnten aber keine Lösung anbieten. Auch bei meiner Sparkasse hebt man die Hände und sagt, das geht dann nicht. Jetzt hier, da können Sie nicht weiter. Ich fühle mich dann nicht berücksichtigt, abgehangen.
Da müssen wir mal schauen, ob wir die Frage beantworten können, weil das ist schon sehr speziell. Aber vielen Dank auf jeden Fall mal.
Können, oder ob Sie vielleicht irgendeiner Ihrer Experten mal auch angeregt sein kann, dort mit irgendeiner zentralen Stelle doch dieses Problem mal anzusprechen, die dafür verantwortlich ist.
Dann vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht kann einer meiner Experten was dazu sagen. Ich habe ehrlich gesagt von diesem Problem bisher noch nie gehört. Herr Mons, können Sie sich was drunter vorstellen von dieser Problematik?
Ja, also die Kreditkarten sind auf jeden Fall mit drin im Boot bei der PSD2. Auch da muss es eine Absicherung durch einen zweiten Faktor geben.
Bislang wenn ich die nicht, wenn ich die im Geschäft einsetze, sondern wenn ich jetzt im...
Wenn ich damit online kaufe, genau. Mhm. Im Geschäft bin ich persönlich anwesend, das hat einen anderen Charakter. Da kann ich im Zweifelsfall auch mit einer PIN arbeiten, dann habe ich die zwei Faktoren. Das wird ja auch immer mehr gemacht. Wenn ich jetzt aber online einkaufe, dann ist es halt schwierig, die Identität desjenigen zu prüfen, der die Karte einsetzt. Die Kreditkartenfirmen haben schon seit vielen Jahren einen gemeinsamen Verbund und da auch einen Standard entwickelt, der nennt sich 3DS, 3D Secure. Der funktioniert tatsächlich im Wesentlichen über ein Smartphone mittlerweile. Wo dann, zumindest jetzt in der Weiterentwicklung, wo sie ein Smartphone brauchen mit einer App, also der Herr Pohl sagte gerade SID, das ist das von den Sparkassen. Andere Banken haben da andere Verfahren.
Und wer kein Smartphone hat, der ist dann in den Popo gekniffen, oder?
Der ist dann ein bisschen in den, genau. wobei, was ich tatsächlich nicht weiß, grundsätzlich lassen sich Kreditkarten auch mit Chip-TAN-Lesern, mit Chip-TAN-Geräten auslesen oder lässt sich darüber auch arbeiten. Möglicherweise haben die Banken dann auch darüber etwas im Angebot. Das müsste ich tatsächlich auch selber recherchieren.
Mhm. Vielleicht sollten wir noch mal über einen anderen Aspekt reden. Es ist so, viele Verbraucher nutzen tatsächlich für ihr Online-Banking gar nicht die klassische Benutzeroberfläche der jeweiligen Bank, gehen da auf die im Browser dann auf die Webseite, sondern die benutzen Online-Banking-Programme. Da gibt es dann beispielsweise Wieso Mein Geld, es gibt Star Money, es gibt vermutlich auch noch ganz viele andere, aber das sind, glaube ich, die beiden bekanntesten. Und inwiefern werden die denn jetzt eigentlich von dieser neuen Regelung beeinflusst? Frau Palasch, vielleicht können Sie da ein paar Worte dazu sagen. Ist das, betrifft mich das dann auch oder habe ich da keine Probleme mit?
Die ganz konkreten Auswirkungen der PSD2 auf diese Programme steht tatsächlich noch nicht fest. Die zeichnen sich ja in der Regel dadurch aus, dass man mehrere Bankverbindungen in einem Bearbeitungsprogramm bündelt. Das heißt, der Vorteil für den Verbraucher ist ja, dass er sich eben nur über sein Star Money zum Beispiel anmeldet und dann vielleicht von 5 oder 6 Banken die Übersichten hat. Die Sache ist die, wir hatten es vorhin angesprochen, auch die das Einloggen auf den Konten. Es wird künftig mit einer starken Kundenauthentifizierung verbunden sein müssen. Das heißt, wenn Sie 5 oder 6 Konten gebündelt haben in diesem einen Programm und Sie loggen sich ein, dann müssten Sie sich ja mit 5-mal verschiedenen Einlog-Möglichkeiten machen, um die Sicherheit zu garantieren. Wie das jetzt künftig aussehen soll, wie das PSD2-konform angepasst werden soll, dazu liegen mir tatsächlich im Moment noch keine Informationen vor. Mhm. Der Herr Mons weiß da vielleicht schon mehr als ich, aber ja, zu dem Thema habe ich leider noch keine Informationen.
Geben wir die Frage gleich weiter nach Hannover zum Herrn Mons. Haben Sie da schon Näheres gehört, wie beispielsweise die Hersteller von diesen Online-Banking-Programmen damit umgehen?
Ich weiß, dass die Hersteller dran arbeiten. Ich hatte tatsächlich auch gerade mit Star Finanz, die Star Money herausgeben, Kontakt. Die wollen jetzt in Kürze eine PSD2-kompatible Lösung präsentieren. Wie die aussieht, weiß ich nicht. Bin ich selber gespannt. Wie die anderen das machen im Einzelnen, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie alle dran arbeiten und dass sie alle eine Lösung bis 14. September präsentieren werden. Sonst wären sie eben raus aus dem Geschäft.
Diese Programme haben ja bisher über so eine Schnittstelle funktioniert, so eine Programmierschnittstelle, die hatte diesen lustigen Namen HBCI. Die hatten aber auch gar nicht alle Banken unterstützt. Jetzt soll es zukünftig eine einheitliche Schnittstelle geben. Das klingt jetzt alles hochtechnisch, aber heißt das, dass ich zukünftig auch, ich sag mal, mehr Banken mit meinen Online-Banking-Programmen vielleicht verwalten kann, dass es an der Stelle vielleicht ein Plus gibt zumindest?
Also es bleibt im Prinzip, wenn Sie jetzt, die nennt sich oder wird meistens PSD2-Schnittstelle genannt. Das ist sozusagen eine Schnittstelle, die parallel zur HBCI-Schnittstelle aufgesetzt wird und die Banken auch aufsetzen müssen. Aber auch da gelten die gleichen Regeln mit dem Einloggen und den 90 Tagen. Also das ändert daran dann für den Kunden letztendlich nichts.
Also unter Umständen kann ich mehrere Konten, also vielleicht auch von ausländischen Banken, damit zukünftig mit meinem Programm verwalten. Aber ich muss mich darauf einstellen, dass ich mich häufiger anmelden muss, häufiger auch in diesem Programm mich authentifizieren muss. Davon ist auszugehen, verstehe ich richtig, ja?
Ja, das Richtig. Das hängt dann auch sehr stark von den jeweiligen Banken ab und welche Lösungen die bieten. Da sind die Banken sozusagen im Zug. Führen die diese 90 Tage Freigabe ein oder tun sie es nicht? Es gibt auch Argumente für die Banken, es nicht zu tun, weil es für sie aufwendiger wird. Das wissen wir tatsächlich noch nicht.
Also es ist offenbar immer noch erstaunlich viel im Unklaren bei dieser ganzen Umstellung. Frau Gerhards, wie erklären Sie sich, dass das da so 3 Monate vorher selbst Experten noch nicht beantworten können, wie bestimmte Dinge umgesetzt werden?
Das erstaunt mich auch. Die Richtlinie ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen. Also wir alle wissen seit langem, was da ganz konkret auf uns zukommt. Die Banken wissen es. Und warum das bis jetzt noch so unklar ist oder so wenig Informationen darüber selbst an Experten nach außen gegeben wird, kann ich nicht nachvollziehen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass man es schafft, zum 14. September da Lösungen zu präsentieren, im eigenen Interesse der Banken auch. Und Verbraucher haben natürlich durch die Richtlinie auf jeden Fall gewonnen. Selbst wenn jetzt es in der Umsetzung an der einen oder anderen Stelle erst nochmal in der Bequemlichkeit der Handhabung holpert. Ich meine, Verbraucher möchten natürlich einen bequemen Service, aber wir möchten einen zuverlässigen und einen sicheren an erster Stelle. Und es ist ein Sicherheitsgewinn zum einen. Es ist ein weiterer Sicherheitsgewinn für Verbraucher, weil die Haftung so klar auch nochmal bei den Banken jetzt liegt. Und insofern liegt ganz klar der Ball im Spielfeld der Banken und wir sehen dem mit Spannung entgegen, wie sie das dann zum 14. September eben umsetzen.
Unser Thema heute: sicheres Online-Banking und das Ende der Papiertannlisten. Bei mir im Studio sind dazu Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Stefanie Palasch von der Stiftung Warentest und zugeschaltet aus Hannover ist uns Markus Mons vom Computermagazin CT. Wir haben vor den Nachrichten über die Online-Banking-Programme gesprochen und wie weit die von dieser neuen Zahlungsdienstrichtlinie PSD2, ich kann das Abkürzung eigentlich schon nicht mehr hören, wie die davon beeinflusst werden. Diese Zahlungsdienstrichtlinie hat aber noch einen anderen Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich Bezahlfunktionen im Internet. Zukünftig können auch beispielsweise ja Händler auf bestimmte Dinge zugreifen. Frau Palasch, vielleicht können Sie mal erklären, was ist denn da angedacht?
Es ist so, dass es Drittanbieter geben wird, also eben keine Banken, die künftig das als Serviceleistung anbieten, dass sie entweder auf das Konto des Kunden schauen und die Umsätze der letzten 90 Tage ihrem Vertragspartner, also dem Onlineshop, spiegeln oder dass sie nicht nur raufschauen, sondern sogar direkt eine Zahlung an den Online-Händler auslösen. Das geht aber wirklich nur, wenn der Kunde dem ausdrücklich im Rahmen des Einkaufszugangs zugestimmt hat. Man muss sich also künftig, wenn dann immer solche Kästchen aufflackern beim Einkaufen, stimmen Sie den AGB zu, wollen Sie das, wird auch künftig es ein Kästchen geben, stimmen Sie zu, dass wir entweder auf Ihr Konto schauen und uns angucken, was in den letzten 90 Tagen passiert ist. Das heißt, da wird wirklich jede Buchung gesehen. Oder dürfen wir von Ihrem Konto Geld abbuchen, um eben diese Sache zu kaufen? Das ist schon wichtig, dass man sich das bewusst macht. Es sind nämlich keine Banken, die dann drauf schauen, sondern es sind eben Drittanbieter. Mhm. Die müssen laut Gesetz jetzt zertifiziert werden. Also die müssen bestimmt.
Das kann nicht einfach jeder kleine Online-Shop machen.
Das sind tatsächlich, die Shops kaufen sich diese Dienstleistung auch ein. Und diese Anbieter, die das dann verkaufen an die Online-Shops, die müssen sich zertifizieren lassen. Hier in Deutschland macht das die Bundesaufsicht fürs Finanzwesen, BaFin. Und trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass das hier aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich eine ganz neue Dimension ist. Es macht viele Sachen wahrscheinlich sehr viel schneller. Der Kunde oder der Online-Händler sieht sofort, ob der Kunde in der Lage ist, auch die Rechnung zu bezahlen, beziehungsweise kann die Zahlung sofort selber auslösen. Aber der Drittanbieter sieht die Daten.
Okay, da habe ich schon mal ein bisschen Bauchkrummeln, wenn ich jetzt meinem Händler, ich sag mal, meine finanziellen Belange offenlege. Frau Gerhards, wie beurteilen Sie denn diese neuen Möglichkeiten? Ist das tatsächlich ein Gewinn für Verbraucher oder sehen Sie das auch eher mit gemischten Gefühlen?
Eher mit gemischten Gefühlen. Also als Verbraucher muss ich mir schon ganz genau dann im Klaren sein, mit wem gehe ich da welche Art von Geschäftsbeziehung ein, was gestatte ich diesem Drittanbieter. was sagen auch diese Daten über mich aus? Und es sind mit Sicherheit für die Drittanbieter extrem wertvolle Daten, weil die ja ganz viel über unser Konsumverhalten und Ähnliches aussagen. Da sollten Verbraucher eher sehr vorsichtig und zurückhaltend sein und da genau hinschauen, wem vertraue ich da was an und was habe ich dann wirklich davon?
Herr Monz, wir haben ja schon festgestellt, vieles in dieser Umsetzung dieser Richtlinie scheint noch ziemlich unklar zu sein, wie es praktisch aussieht. Ist denn da schon klar, wie konkret das dann ausgestaltet sein wird? Kann ich dann vielleicht als Verbraucher schon anklicken, ja, der darf die Überweisung ausführen, aber der darf nicht meine Umsätze sehen oder anderes? Kann ich da irgendwie differenzieren?
Auch da sind wir wieder ein bisschen, stehen wir wieder vor dem Problem, dass wir die konkrete Ausgestaltung noch nicht kennen. Was wir wissen, ist, dass die Zulassungs- bzw. Erlaubnisanträge bei der BaFin geprüft werden. Es sind auch schon diverse Institute oder also diverse Dienstleister zugelassen worden, die sich meistens in so einer Art Zwischenfeld bewegen, die quasi diese Auslösung gewissermaßen anderen dann als Dienstleistung anbieten.
Also
aber
so
die
ein bisschen
dann
wie Zahlungsanbieter wie PayPal oder so, die dann dazwischen geschaltet werden?
Ja, kann man sich ein bisschen so vorstellen, wobei die übernehmen dann tatsächlich eher die technische Sache und treten nach außen gar nicht so in Erscheinung. Aber die sind dann zugelassen und übernehmen im Zweifel, wenn was schiefläuft, auch die Haftung. Also wenn die quasi einen dritten Geschäftspartner haben, der quasi die Zahlung auslöst und sie handelt dann im Auftrag, dann übernehmen diese zwischengeschalteten technischen Dienstleister dann die Haftung, wenn was schief geht.
Mhm. Zu uns ins Studio gekommen ist jetzt auch mein Kollege Thomas Meinhardt. Er hat für uns immer die Hörerfragen im Blick. Herr Meinhardt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch zu dem Aspekt ein paar Hörerfragen.
Ja, warum die Speicherungsfristen von 90 Tagen? Also wird da nicht mehr Speicherung erlaubt oder festgeschrieben, als es bisher gibt, zulasten der Verbraucher? Also Daten,
also
die Speicherungsfristen, die auch in dem neuen Gesetz vorgeschrieben werden.
Also es sind glaube ich nicht Speicherungsfristen, sondern die Einblickszeiten, über die dann Händler beispielsweise zugreifen können. Frau Pallasch, was ist da Ihr Eindruck? Ist das...
Das ist die 90 Tage, die da festgelegt worden ist, einfach eine europäische Regelung. Die europäischen Staaten mussten, das ist ja ein komplett europäisches Gesetz, also nicht nur ein deutsches. Und die europäischen Staaten haben sich einfach auf eine Frist von 90 Tagen festgelegt. Aus Sicht der Händler muss man sagen, das gibt halt einen guten Eindruck über das, was ein Kunde so macht, wie viel Geld er, ob er regelmäßig Geld verdient, welche Buchungen regelmäßig sind, ob er sich bestimmte Sachen leisten kann. Und die 90 Tage ist einfach eine willkürliche Festlegung jetzt im Rahmen dieses Gesetzes.
Mhm. Ändert sich etwas, wenn ich bisher einen Anbieter habe, direkt im Shop, direkt im Onlineshop kaufe und per Lastschrift bezahle?
Gibt es da irgendwelche Veränderungen, Frau Gerhardt?
Das sind dann ja keine Online-Bezahlvorgänge und nur um die geht es erstmal bei der PSD2-Richtlinie, also eine Lastschrift. Da löst eben nicht derjenige, der bestellt, den Zahlungsvorgang aus, sondern derjenige, bei dem ich bestelle und das geht weiter wie bisher.
Und selbst wenn ich die Online-Bestellung aufgebe, ist das aber, ich sag mal, bankentechnisch kein Online-Banking. Das ist sehr schön.
Aber es ist sicher, weil ich eine Lastschrift ja auch zurückbuchen kann.
So ist es. Kauf auf Rechnung zum Beispiel wird genauso im Internet weiter möglich sein. Und es könnte sogar sein, dass das eine kleine Renaissance erfährt, gerade wenn alles andere dann so ein bisschen hakelt.
Mhm. Eckart Zilm möchte wissen, wie sieht es aus, wenn meine Frau und ich ein Konto benutze? Wie ist es dann mit den Sicherheitsverfahren? Muss ich dann meiner Frau das Handy überlassen, damit sie dann die Foto10-App benutzt?
Ja, das war tatsächlich ja in der Vergangenheit so, dass teilweise beim Online-Banking man auch bei Gemeinschaftskonten eine gemeinsame TAN-Liste bekommen hat. Wie läuft das denn jetzt, Frau Pallasch?
Das sollte eigentlich nicht so gewesen sein, dass Sie eine gemeinschaftliche TAN-Liste benutzt
haben.
War
bei uns so tatsächlich.
Also bei Gemeinschaftskonten haben Sie zwei Kontoinhaber und jeder Kontoinhaber bekommt einen eigenen Zugang zum Online-Banking oder bekommt auch eigene Möglichkeiten, Überweisungen auszulösen. Das heißt, eine in der Vergangenheit vielleicht eine eigene TAN-Liste, beziehungsweise jetzt muss er eben sein eigenes Handy freischalten fürs Online-Banking. Das heißt, sie haben dann zwei Handys, mit denen sie die Überweisung auslösen können. Genauso ist es, wenn es nicht zwei Kontoinhaber sind, sondern ein Kontoinhaber und ein Bevollmächtigter. Das verstößt sogar gegen die Sorgfaltspflichten, wenn sie als Kontoinhaber ihre Zugangsdaten an ihren Bevollmächtigten weitergeben. Wenn sie einen Bevollmächtigten haben, bekommt er jederzeit von der Bank eigene Zugangsdaten fürs Online-Banking. Und wenn sie die weitergeben, sind sie schon voll in der Haftung drin, weil dann verstoßen sie gegen ihre Sorgfaltspflichten.
Also das ist tatsächlich erstaunlich, weil wir hatten tatsächlich für ein Gemeinschaftskonto eine gemeinsame TAN-Liste nur zugeschickt bekommen. Das fand ich auch sehr seltsam. Aber Sie haben jetzt gerade das Stichwort Sorgfaltspflichten angesprochen
beim Smartphone. Gibt es eine Frage, vor allen Dingen im Zusammenhang mit verlorenen oder gestohlenen Smartphones, kam ganz oft die Frage, was tun und wie sieht es da mit den Sorgfaltspflichten, das war ja unser Stichwort, aus.
Ja, wenn es nur ein Telefon mit einer Prepaid-Karte war, da hatte man ja früher wenig Bedenken, wenn das weg war. Frau Gerhardt, was muss ich da jetzt beachten, wenn ich das auch fürs Online-Banking benutze?
Naja, dann ist es eben so, als hätte ich meine EC-Karte, meine Girokarte verloren, dann muss ich das eben schnellstmöglich sperren.
Und was muss ich da sperren? Das Telefon, das Online-Banking oder was muss ich da alles sperren? Also die zwei, drei Schritte, die ich unbedingt machen sollte.
Sie müssen bei der Bank anrufen. Also das ist das Wichtigste, dass Sie sofort Ihre Bank davon in Kenntnis setzen, dass das Telefon eben verloren oder gestohlen wurde. Damit wird diese Rufnummer gesperrt. Das heißt, alles, was über diese Rufnummer geht, ob es SMS-TAN ist oder ob eine App-TAN ist, die auf diesem Gerät installiert ist, wird dann gesperrt. Und das heißt, Sie müssen dann, wenn Sie eben eine neue Telefonnummer oder eine neue SIM-Karte haben, bei der Bank sich wieder melden. Und dann muss das neue Handy wieder freigeschaltet werden für das Online-Banking. Also Sie müssen es tatsächlich wirklich vergleichen mit der Girocard. Wenn Sie sie nicht finden, wenn sie verloren gegangen ist, sofort bei der Bank sperren, damit Sie dann auch aus der Haftung raus sind.
Mit, ich sag mal, der Lebenswirklichkeit vieler Verbraucher hat das ja nicht ganz so viel zu tun, Herr Mons, wenn ich das richtig sehe. Das Telefon, das liegt häufig, ich sag mal, in der Kneipe nochmal auf dem Tisch, wenn man aufs Klo geht, oder da können viele Leute dran gehen. Ist das wirklich eine clevere Idee, das Smartphone fürs Online-Banking einzusetzen? Ich habe da immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen dabei.
Also es ist zumindest keine dumme Idee. Wichtig ist beim Smartphone, dass Sie den Zugang zum Smartphone ebenfalls absichern. Das heißt,
das Telefon nicht rumliegen lassen, ne?
Das Telefon nicht rumliegen lassen, das Telefon im Auge haben. Das sind sozusagen die Basics, sagen wir mal, so die grundlegenden Sachen, die Sie beachten müssen. Aber Sie können den Zugriff auf Ihr Smartphone ja auch nochmal absichern. Das heißt, um überhaupt mit dem Smartphone arbeiten zu können, dass Sie meinetwegen das erst mit dem Fingerabdruck freischalten müssen oder mit einer PIN. Und in dem Moment gewinnen Sie zumindest schon mal Zeit. Und wenn Sie dann merken, das Smartphone ist weg, dann gilt eben das, was meine beiden Vorrednerinnen gerade gesagt haben, dann müssen Sie Ihre Bank auch wirklich unverzüglich in Kenntnis davon setzen.
Ich habe im Zusammenhang mit den Smartphones auch festgestellt, das habe ich bei einem Kollegen gesehen, der hat jetzt eine Online-Banking-App von einer großen Direktbank auf seinem Telefon installiert. Und er muss überhaupt keine TANs mehr eingeben. Er gibt nur immer, wenn er die aufmacht, die PIN ein, die er sich gemerkt hat, und kann damit jede beliebige Überweisung freigeben. Das klingt nach einem nicht so wahnsinnig sicheren Verfahren. Wenn jemand dieses Handy dann doch irgendwie knackt, ist das nicht wahnsinnig gefährlich?
Also in dem Fall, ich kann jetzt nur eine Vermutung anstellen, weil ich die genauen technischen Hintergründe nicht kenne, aber es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, auf Handys, also auf modernen Handys, einen sogenannten sicheren Bereich zu definieren, beziehungsweise das ist in dem Betriebssystem quasi mit drin, und in diesem Bereich kann ich ein sogenanntes Geheimnis hinterlegen. Das ist etwas, was sich auch, selbst wenn das Handy infiziert ist, nicht ohne weiteres auslesen lässt. Es lässt sich insbesondere, es ist an das Gerät gebunden, das ist auch sehr wichtig. Und damit soll sozusagen der Faktor Besitz abgedeckt werden.
Also das ist eine dieser Sicherheitsmaßnahmen, die in dieser Richtlinie vorgesehen sind,
genau.
Dass ich halt irgendwas besitze, wie die Karte oder eben mein Telefon. Und das ist damit dann abgedeckt. Gut, Herr Meiner.
Frage: Bei einem Überfall in Südafrika, gibt es so etwas wie, das Handy wurde gestohlen und möglicherweise wurden auch noch Sicherheitsmerkmale erpresst bei dem Überfall. Gibt es so etwas dann wie eine schnelle gemeinsame Rufnummer, wo ich aus dem Ausland anrufen kann und generell sperren kann? Mhm. Oder muss ich immer mir die Nummern meiner Bank oder meiner Bank kennen sogar? Ja. Merken, mitnehmen auf Reisen, Handy ist weg.
Also für die Handysperre gibt es das jetzt tatsächlich noch nicht. Es gibt so eine Nummer für die Kartensperre, das ist die 116116. Ob jetzt künftig von den Banken auch jetzt noch so für die Handysperre sowas eingerichtet wird, kann ich im Moment nicht sagen.
Okay.
Und man erreicht die 116116 mit der Deutschlandvorwahl auch aus dem Ausland.
Die Nummer sollte man sich auf jeden Fall merken, ist im Zweifelsfall auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt erstmal. Und es bleibt zu hoffen, dass die tatsächlich dann auch gleich sperren können und nicht nur weiter verweisen.
Wir haben ja das Thema barrierefreies Banking schon angesprochen. Es gibt ja noch einen Hinweis von Ulrich Maibock. Er sagt, es gibt das Herstellergerät Seal One auch mit einer Vorlesefunktion. Das wäre dann noch ein Tipp für diese betroffenen Hörerinnen und Hörer. Und die Frage auch generell nach solchen Verfahren, HBCI ist ja auch ein Verfahren.
Das ist das Verfahren, was mit diesen Online-Banking-Programmen benutzt wird.
Ja, gibt es das auch für Privatkunden, war die Frage, oder gilt das nur für Geschäftskunden?
Ja. Das gibt es auch für Privatkunden. Also die sind gerade auch für Privatkunden, die viele Banken oder viele verschiedene Banken haben, sind die eigentlich ausgelegt und können nicht nur für den Geschäftsbereich genutzt werden.
Und dann noch ein Hinweis von Oliver Krauf. Er sagt, er nutzt eine Banking-Software, weil dann hat er immer die gleiche Vorlage, die gleiche Oberfläche auch für verschiedene Konten. Da sollte man also auch dann bei der Bank fragen oder dann vielleicht auch bei CT und anderen Computerratgebern nachlesen. Mhm. Herr Mons?
Der Hörer anspricht, sind wahrscheinlich sogenannte Multibanking-fähige Apps. Also ich kann meinetwegen, wenn ich die App der Sparkasse habe, dann bin ich in der Lage, damit auch andere Banken anzusteuern. Sozusagen das alles unter einem Dach zu bündeln, ja.
Ist das auch grundsätzlich eine sichere Sache? Kann man das auch weiterhin auch auf dem Smartphone beispielsweise sinnvoll betreiben oder sollte man da eher vorsichtig sein, wenn man da mehrere Dinge zusammenführt?
Ich würde sagen, das stellt grundsätzlich kein Problem dar, wenn Sie eben die üblichen Sicherheitsdinge für Smartphones beachten, ne?
Wenn ich einen Push-Tannen, einen Chipkartenleser habe, ein Lesegerät nur, kann ich das für verschiedene Konten verwenden? Fangen wir vielleicht mal an bei dem Chipkartenleser.
Es ist so, dass es gibt, Sie müssen halt immer gucken, dass die Banken das gleiche Banking-Verfahren anbieten. Also wenn Sie ein Chip-TAN-Lesegerät haben, was eben einen Flickercode einliest, also es sind diese Streifen, und Ihre zweite Bank hat aber nur ein Chip-TAN-Verfahren, wo Sie einen QR-Code einlesen, dann haben Sie Probleme. Also wenn die Banken aber das gleiche Verfahren anbieten, dann kann man diese Geräte auch für mehrere Banken nutzen.
Das heißt, auch wenn ich eine App von einer Bank runterlade, funktioniert die dann als QR-Code auch für andere?
Beim Push-Stand-Verfahren ist es ein bisschen anders. Also bisher kenne ich nur die Push-Stand-Verfahren, die von den einzelnen Banken zur Verfügung gestellt werden. Es gibt aber auch jetzt solche Multibanking-Apps, wo das für mehrere Banken gleich gehen soll. Herr Mons, ich weiß nicht, gibt es das fürs Push-Stand auch schon? Haben Sie es gehört? Ich weiß es gerade nicht.
Ich kenne tatsächlich auch nur die Verfahren, die die einzelnen Banken ihren Kunden anbieten. Das heißt, wenn Sie jetzt meinetwegen ein Konto bei der Volksbank, bei einer Sparkasse und bei einer Privatbank haben, also drei einfach verschiedene Konten, brauchen Sie von jedem auch die eigene Identifizierungs-App. Auch da sind zukünftig andere Lösungen denkbar, weil für diese Authentifizierungsgeschichten gibt es übergreifende Apps. Meinetwegen von Google hat sowas. Google ist dann nochmal ein besonderer Fall, was den Datenschutz angeht vielleicht, aber sowas gibt es, aber soweit ich weiß, unterstützen es die Banken bislang nicht. Möglicherweise denkt sich die deutsche Kreditwirtschaft an der Stelle auch mal eine gemeinsame Lösung aus.
Aber vorerst muss ich dann einfach 3, 4 oder gar 5 Apps auf meinem Telefon installieren, um alle einzelnen Konten bedienen zu können, ja?
Ja, das ist mein aktueller Stand, ja.
Was ist denn jetzt generell kostenfrei oder wo werden noch Gebühren verlangt. Für Tanz kennt man das, das auch sind es nur 9 Cent, aber da läppert sich ja auch zusammen.
Frau Pallasch, das war ja ein Aspekt, über den haben wir im Vorfeld auch schon mal gesprochen, die Gebühren für die SMS-TAN, da werden teilweise tatsächlich Gelder berechnet, ne?
Das ist richtig, und zwar für jede SMS-TAN, die sozusagen dann auch auf Wunsch des Kunden angefordert wurde und hinterher auch eingesetzt wurden, also nicht für welche, die einfach so verschickt wurden. Es ist so, tatsächlich bei den einzelnen Online-Banking-Verfahren können Kosten entstehen, die können entweder ausgelöst werden durch den Erwerb des Lesegeräts, über das wir gerade gesprochen haben, oder durch den Erhalt.
Wie teuer sind die so im Schnitt?
Das kommt drauf an, welches sie nehmen, aber die fangen so bei 10 Euro an und können auch so bis 30, 40 Euro schon hochgehen. Es ist aber so, die meisten Banken, soweit ich es im Moment überblicke, bieten tatsächlich noch ein kostenloses Verfahren an. Ob das dann natürlich nun genau das ist, welches ich nutzen möchte, bleibt dahingestellt. Aber es ist so, sie müssen sich schon natürlich mit den Kosten, die kommen darauf zu, die werden natürlich auch in gewisser Weise, finde ich, gerechtfertigt durch eine höhere Sicherheit. Der Kunde möchte ja gerne auch eine höhere Sicherheit. Und in dem Bereich können wir als Kunden nicht erwarten, dass uns immer alles kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Das Telefonbanking funktioniert ja, Frau Gerhards, auf zweierlei Weise. Einmal, dass ich wirklich mit einem Menschen spreche oder dass ich nur mit einem Computer verbunden bin. Gibt es da Unterschiede in den Kosten auch nochmal jetzt für die Menschen, die eben den Computer nicht nutzen wollen können?
Frau Gerhards zuckt mit den Achseln, aber Frau Pallasch möchte antworten.
Ja, also es gab tatsächlich in der Vergangenheit Banken, die haben da noch Unterschiede gemacht. Das kommt einfach ganz automatisch durch die Kosten, die verursacht werden. wenn Sie mit einem Menschen reden, dann haben Sie natürlich auch einen Menschen, den Sie als Bank bezahlen müssen. Und wenn Sie einfach die Sachen in den Computer eintippen. Es ist aber so, dass das Telefonbanking mittlerweile tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielt und die meisten Banken da in dem Bereich, soweit ich weiß, nicht mehr unterscheiden.
Dann muss man also im Zweifelsfall bei seiner Bank vor Ort, wenn man die vor Ort nutzt, nachfragen, und man kann natürlich auch verhandeln, oder ist das immer mehr aus der Mode gekommen?
Also das Nachfragen ist richtig, das gilt aber für alles, was wir hier gesagt haben. Also bei der SMS-TAN, der Betrag von 9 Cent, den wir angesprochen haben, manchmal sind es auch 2 Cent oder 5 Cent. Auch die Preise, die ich für die TAN-Generatoren genannt habe, hier gilt für alles, man muss bei seiner Bank tatsächlich konkret nachfragen. Es sind immer nur Richtwerte. Verhandeln ist eine Sache, die hört sich immer ganz toll an. Verhandeln kann man immer in einer starken Position, in der man ist. Und der normale Verbraucher ist in der Regel bei einer Bank nicht in dieser Position. Wenn Sie jetzt natürlich als Firmenkunde ankommen und sagen, Sie haben so und so 4.000 Überweisungen pro Monat, sind Sie grundsätzlich immer in einer besseren Lage zu verhandeln als ein normaler Verbraucher.
Das Linux-Betriebssystem wurde auch von einer ganzen Reihe von Hörern per E-Mail angesprochen. Sie sagen, die nutzen das generell oder sie nutzen eine bestimmte Abteilung im Computer, um Linux zu machen und dann die Bankgeschäfte zu machen. Herr Mons, manche Hörer sagen, damit bin ich noch sicherer. Würden Sie dem zustimmen?
Also grundsätzlich kann man das für Linux schon sagen, ja, weil, sagen wir es mal andersrum, das Betriebssystem, das am meisten unter Angriffen zu leiden hat, ist eben Microsoft Windows. Und das ist bei Linux wesentlich weniger. Zum einen, weil viele Hacker benutzen selber Windows und das ist dann so auch so ein bisschen eine Frage der Ehre. Es ist aber auch schwieriger, an Linux anzugreifen generell, und es ist weniger verbreitet. Also klar, wenn man Linux benutzt, das hat schon durchaus nochmal einen zusätzlichen Vorteil.
Gibt es weitere Verfahren, die mit einem Chip oder Dongle arbeiten, also einem Zusatzgerät, was man an den Computer steckt und nur dann funktioniert die Überweisung?
Ja, Herr Mons, ich habe gelesen, es gäbe da was mit USB-Anschluss auch an Verfahren. Sind die schon einsatzreif oder?
Also auch da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass Sie quasi einen Sicherheitscode, nennen wir ihn mal, auf einem USB-Stick gespeichert haben, den Ihnen Ihre Bank zur Verfügung gestellt hat und der das quasi absichert. Diese Verfahren werden, soweit ich es weiß, abgeschafft. Das Problem dahinter ist, dass Sie nicht mehr ohne weiteres kontrollieren können, wo Ihr Geld hingeht. Mhm. Das ist immer eine ganz wichtige Sache, die bei all den TAN-Verfahren immer eine Rolle spielt. Kontrollieren Sie, wo Ihre Überweisung hingeht. andere Geräte, die man an den Rechner anschließt, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
Ja, damit geht unsere Sendung auch langsam aber sicher zu Ende mit vielen Fragen, die offen bleiben, weil viele Dinge offenbar noch gar nicht so hundertprozentig geklärt sind. Trotzdem, vielen, vielen Dank an meine Experten hier im Studio. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest und nach Hannover an Markus Mons vom Computermagazin CT. Und danke natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen und Anregungen beteiligt haben. Danke auch an Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es im Marktplatz dann um das Thema Einkochen und Einmachen und um die Frage, wie man Obst und Gemüse am besten haltbar machen kann. Kommenden Donnerstag der Marktplatz wieder hier 10 nach 10 im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Jule Reimer am Telefon. Gleich nach den Nachrichten meldet sich hier dann noch Susanne Kuhlmann mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Das war das mit dem Marktplatz für heute. Fürs Zuhören bedankt sich Stefan Römermann.